wie wahrhaftig. Der Begriff wahrhaftig ist wahrhaftig kompliziert. Man kann wahrhaftig ein treuer Christ sein und wahrhaftig Lügner sein. Aber wer Lügner ist, ist nicht wahrhaftig. Ich habe nachgeguckt im Duden bei diesem Vortrag in dem neuen Band über die neue Rechtschreibung im Deutschen. Und Duden hat zwei Begriffe bei Wahrhaftigkeit gegeben. Und das war einmal Wirklichkeit in der Tat, was man kennt. Aber da war noch ein Begriff da, nämlich wahrheitsliebend oder wie wahrheitsgetreu. Und so kann dieser Begriff in dieser beiden Formen verwendet werden. Und wir werden sehen, dass in manchen Übersetzungen ist es wichtig, dass wir diese zwei Begriffe verstehen. Kann man diese Rollo runter, es blindet.
Das Rollo,
ja. Ja, wenn wir von Wahrhaftigkeit sprechen, muss es eine Grundlage geben. Was ist Wahrheit oder was ist wahrhaftig? Gibt es das überhaupt? Und wir haben so viele Stellen gelesen und so viele Stellen gehört heute Morgen in der Andacht, die uns besagt, was die Wahrheit ist. Und ich möchte noch eine Stelle dazu bringen, in 1. Johannes 5, Vers 20. Und da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn ihr mir 100 Euro geben möchtet, nächste Woche, kann ich euch eine Dissertation bringen, dass hier wahrhaftig bezieht sich allein auf den Vater. Die nächste Woche, wenn ihr mir noch 100 Euro geben wollt, dann könnte ich eine Dissertation bringen, dass der Wahrhaftige ist Jesus Christus. Das ist so oder so, das ist nicht gerade wahrhaftig, so ein Angebot, aber es geht darum, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hat und dieser Sohn hat uns Einsicht gegeben in den ewigen Plan Gottes und dadurch sind wir gerettet, durch Jesus Christus. Und das ist die Grundlage der Wahrheit, das ist das Wahrhaftige und darauf bauen wir auf und dazu bekenne ich mich. Und das ist die Grundlage des Vortrags. Es geht darum, wie können wir diese Botschaft wahrhaftig vertreten, wahrhaftig leben. Wir finden auch das Wort wahrhaftig in der Elberfelder Übersetzung in Bezug auf Jesus. Zum Beispiel im Johannes 1,9 heißt es in Bezug auf das Licht Jesu, das bei Gott war. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist, jeden Menschen erleuchtend. Also auch Jesus ist auch der Wahrhaftige. In Offenbarung 3,7, die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia, heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Auch da haben wir noch eine Bestätigung, dass Jesus Christus der Wahrhaftige ist. Und auch an die Gemeinde in Laodicea sollte der Engel sagen, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. So, wir erkennen hier, dass Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus die Wahrhaftigen sind. Das ist die Grundlage der Wahrheit, die Echtheit der Realität. Und es geht in diesem Vortrag, wie gesagt, darum, wie können wir diese Botschaft echt und in Wahrheit oder wahrhaftig vertreten. Was gehört zur Wahrhaftigkeit für Christus? Hier kommen die Vorschläge der Augsburger Brüder. Ich habe die bekommen, als sie mich gebeten haben, diesen Vortrag zu halten. Und ich habe gesagt, das sind ganz nette, freundschaftliche Vorschläge. Aber je mehr ich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr muss ich bekennen, sie haben wirklich den Kern der Sache getroffen. Es geht hier um Authentizität, authentisch sein. Wir werden sehen, es geht auch nicht um Theorie, sondern auch Praxis, die wirklich die Aufrichtigkeit und Echtheit des Glaubens zeigt, aber auch die Beständigkeit. Dass diese drei Dinge werden wir sehen im Vortrag, und ich werde versuchen zu erklären, warum diese drei Dinge immer wieder auftauchen im Wort Gottes. Ich habe drei Ereignisse aus dem Neuen Testament ausgesucht, um Wahrhaftigkeit darzustellen. Wie wir aus der Andacht heute Morgen von den Stuttgarter Brüdern gehört haben, gibt es viele Stellen, zahlreiche Stellen, die sich mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit beschäftigen. Aber ich denke, an diesen drei Ereignissen kommen wir ein bisschen tiefer hinein, was dieser Begriff bedeutet. Und mit Ereignissen haben wir es mit dem Leben zu tun, so dass wir Anhaltspunkte gewinnen, wie wir auch die Wahrhaftigkeit in unser Leben vertreten können. Das erste, womit wir uns beschäftigen werden, ist das Streitgespräch über die Steuerzahlung an den Kaiser zwischen Jesus und den Anhängern der Pharisäer und des Herodes. Das ist sehr interessant, weil hier haben wir es mit Menschen zu tun, die unehrlich sind, die wenig Interesse an Wahrhaftigkeit haben, aber sie erzählen uns, was zu Wahrhaftigkeit gehört. Das wird da interessant sein, Wahrhaftigkeit von Unwahrhaftigen zu lernen. Eine andere Sache ist das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde in Thessaloniki. Er kam zu dieser Gemeinde, wir wollen seine Beschreibung, seine Evangelisation dort untersuchen und wie er dann die Betreuung der Geschwister beschreibt. Und das hat etwas mit Gemeindeverhältnissen und Beziehungen untereinander zu tun, die auch die Wahrhaftigkeit unterstreicht. Und das letzte Ereignis ist das Verhalten Christi bei der Kreuzigung, das zu einer Aussage von dem römischen Hauptmann geführt hat. Dieser war wahrlich der Sohn Gottes. Was hat ihn dazu getrieben, um sowas zu sagen? Also als Übersicht wollen wir diese drei Ereignisse aufgreifen und verstehen, was da an Wahrhaftigkeit gebracht wird. Zunächst einmal möchte ich einfach aus diesem Streitgespräch die Beschreibung, die Erzählung von Matthäus bringen. Das ist Matthäus 22, beginnt mit Vers 15. Wir kennen schon dieses Streitgespräch, das in drei Evangelien geschildert wird. Matthäus, Markus und Lukas. Ich lese aus Matthäus 22, beginnt mit Vers 15. Und dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns nun, was denkst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Und da spricht er zu ihnen, gebt in dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Aus den drei verschiedenen Berichten, Matthäus, Markus und Lukas, erfahren wir, dass diejenigen, die gefragt haben, nicht wirklich ehrlich waren. Die hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Das war ihre unehrliche Motiven. Das war Fragen mit Hintergedanken. Er hat ihre Heuchelei erkannt, sagte, was versucht ihr mir, ihr Heuchler? Das war Heuchelei dabei. Das hat Jesus erkannt. Und es heißt, sie belauerten ihn und sandten Spitzel aus, die sich stellten, als ob sie fromm oder genauer übersetzt gerecht seien. Also das waren auflauernde Leute, die ihn beobachtet haben, um ihn bei einem Wort irgendwo zu fangen, damit sie ihn überführen konnten. Und sie stellten sich, als wären sie fromm und gerecht. Das sehen wir, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die an der Wahrhaftigkeit kein Interesse haben. Allerdings haben sie eine Ahnung, was zur Wahrhaftigkeit gehört. Die Unehrlichen kannten aber die Wahrhaftigkeit. Sie haben: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Oder wie es am Lukas heißt, dass du recht redest. Und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Und dich um niemand kümmerst, den du siehst, nicht auf die Person der Menschen. Siehe da, aus den Unehrlichen erfahren wir etwas über wahre Wahrhaftigkeit. Das lehrt mich etwas. Ich glaube, kein Mensch wird vor Gott sich verteidigen können, indem er sagt: Gott, tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, was Ehrlichkeit war. Nein, das gibt es nicht. Selbst Menschen, die unehrlich sind und kein Interesse an Wahrhaftigkeit haben, wissen ganz genau, was die Grundelemente der Wahrheit sind. Das fängt schon im Kindesalter an. Das habe ich mit meinem Bruder festgestellt. Wir haben gestritten, er hat mir mein Spielzeug weggenommen und ich habe geschrien, mein Vater kam rein: Was ist hier los? Er hat mein Spielzeug gestohlen. Mein Bruder sagt: Nein, er hat es mir gegeben. Sag: Du Lügner. Ja, schon mit 5 Jahren hatte ich eine Ahnung, was Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit war. Ich glaube, das ist in jedem Menschen. Das gehört zu diesen Dingen des Gesetzes, die im Gewissen geschrieben sind bei allen Menschen. So, dass keiner da eine Entschuldigung hat. Aber lasst uns diese Dinge ernst nehmen. Für uns. Wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Da ist es, wo Duden gemeint, Wahrheitslieben, Wahrheitgetreu, recht redest. Was lernen wir daraus für uns? Das bedeutet, wir müssen Menschen sein, die den Betrug ablehnen. Auch wenn es uns einen Vorteil bringt. Es bedeutet, wir sind Menschen, die realitätsbezogen sind, faktenbezogen sind. Und wir fallen nicht herein auf jedes Gerücht. Und wir sind wohlwollend Menschen gegenüber. Wir wollen ihnen glauben, es sei denn, dass die Tatsachen ein anderes Urteil verlangen. Und das ist recht redend. Das ist wahrhaftig sein. Nicht betrügerisch und nicht interessiert an unbegründeten Gerüchten. Das ist Grund genug, manche Zeitschriften in Arztpraxen nicht mal an in die Hand zu nehmen. Die ganze aufgeblasene Titel sind basierend auf Gerüchte. Ich habe Artikel gelesen, als ich auf meinen Arzt gewartet habe, und siehe da, dass alles so Gerüchte, mögliche Zusammenstellungen, aber keine Tatsachen. Das gehört nicht zur Wahrhaftigkeit. Und da wollen wir erkannt sein als Menschen, die auf Wahrheit und Ehrlichkeit und Tatsachen interessiert sind. Den Weg Gottes in Wahrheit lehren. Das ist auch eine ganz wichtige Sache in Bezug auf Wahrhaftigkeit. Den Weg Gottes erkennen. Wie kennen wir den Weg Gottes? Durch sein Wort. Und wir erkennen aus diesem Wort, dass er einen Weg, einen Willen für uns hat. Lauter Weg. Weh im Wort, wie im Weg, weh im Wort, weh im Willen und weh in Wahrhaftigkeit. Das alles gehört zusammen. Aber das Wort Gottes in Wahrheit zu lehren, setzt einiges voraus, dass wir uns damit beschäftigen. Ich habe früh gelernt, eine gute Regel ist: Lass die Bibel durch die Bibel selbst auslegen. Und ich würde sagen, das bedeutet eine senkrechte und eine waagerechte Vorgangsweise. Was ich damit meine, ist, dass wir lesen den Text, den Zusammenhang zu erkennen. Und egal, ob du von rechts nach links oder links nach rechts liest, in welcher Sprache, ist es immer von oben nach unten. Und das bedeutet, wenn du liest, du versuchst die Gedankengänge zu begreifen, zu erfassen. Was ist der Zusammenhang? Was ist, sind die Gedanken, die dort sind? Gibt es da interne Definitionen in diesem Zusammenhang? Das setzt voraus, dass man die eigene Sprache versteht und dass man diese Zusammenhänge erkennt. Aber man merkt auch, dass das Thema, das hier angesprochen wird, auch in anderen Stellen der Bibel angesprochen wird. Und man interessiert sich dafür, was sagen diese anderen Stellen dazu? Bekomme ich ergänzende Einsichten dadurch, so dass man eine Art Querverweis hat? Und so kann man diese Information sammeln und hat man ein besseres Verständnis über den Zusammenhang. Denn dadurch lassen wir das Wort Gottes durch sich selbst auslegen. Das ist für mich die sicherste Methode, um zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Weil da, glaube ich, habe ich Anhaltspunkte von Wort Gottes selbst, was da gesagt wird. Es ist auch wichtig, wenn wir den Weg Gottes in Wahrheit lehren wollen, dass wir Eckdaten setzen. Ich meine Grenzen setzen, die wir nicht überschreiten wollen. Wenn irgendeiner kommt mit einer Philosophie und einer Auslegung, die sagen will, du brauchst nicht unbedingt Jesus Christus, es gibt einen anderen Weg, dann weiß ich, diese Auslegung ist falsch. Wenn irgendeiner kommt mit einer Auslegung, die die Werke des Fleisches rechtfertigt, dann weiß ich, das ist falsch, von vornherein. Das warnt Paulus davor. Lasst euch nicht verführen durch irgendwelche Reden, denn Unzucht und Hass und Gewalt, Mord, all diese Dinge, die Werke des Fleisches, sind an sich falsch, immer. Und wir haben auch solche Eckdaten von Paulus geliefert, dass wenn er oder ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigt, als was sie geliefert haben, der sei verflucht. Das ist, was ich meine mit Grenzen setzen oder Eckdaten, dass wir hier Grenzen setzen, wo eine Auslegung nicht diese Dinge überschreiten darf. Und da ist auch ein Sicherheitspunkt, dass wir da die Wahrheit vertreten. Es mag sein, dass innerhalb von diesen Eckdaten, dass verschiedene Möglichkeiten da sind, Dinge zu verstehen, aber wir haben zumindest die äußeren Grenzen gesetzt. Das ist für mich ganz wichtig. Es gibt auch noch einen Punkt, und das sind die Ansätze beachten in besonders strittigen Themen. Wenn ich sage Ansätze beachten, ich meine Folgendes als Beispiel. Wenn einer die These vertritt, dass ein Mensch in Schuld geboren ist, die Erbschuld hat, und dass dadurch sein Verstand so verdorben ist, dass er selbst die Predigt des Wortes gar nicht verstehen kann. Und deswegen braucht er eine direkte Wirkung des Heiligen Geistes, um seinen Verstand zu öffnen. Und dann kann er das Evangelium annehmen. Und wer kriegt dieses Verständnis? Oh, das entscheidet Gott. Aber Gott möchte, dass alle gerettet werden. Warum hindert er das? Das sind so Ansätze, die meines Erachtens falsch sind. Und sie haben eine große Auswirkung in Bezug auf die Bekehrung, wie wir die Bekehrung verstehen. Ich habe viele Jahre nicht verstanden, dass der Grund, warum vielleicht ein Baptist die Taufe nicht zur Sündenvergebung verstehen möchte, hängt eigentlich letztendlich mit dieser Erbsünde zusammen. Weil ich sage, der Mensch kann gar nichts tun, Gott muss ihm öffnen, ihn ergreifen, und sonst hat er keine Chance. Taufe hat überhaupt keine Bedeutung. Das sind andere umstrittene Themen, wo die Ansätze wichtig sind. In der Uni Kiel, es gibt die historisch-kritische Methode, und sie betrachtet das Alte Testament, das Hebräische, als die Grundlage. Und was da im Neuen Testament über das Alte gesagt wird, wie das angeblich erfüllt werden sollte, sagen sie, ist Quatsch. Das ist einfach eine Verdrehung des Hebräischen. Das heißt, sie fangen mit der Grundlage des Alten Testaments an und sagen, wir haben das so verstanden aus dem Hebräischen, und was das Neue Testament dazu sagt, das ist ganz anders, als was da steht. Die ungläubigen Juden haben im Grunde genau dasselbe gemacht. Sie hatten ihre Vorstellung von dem Messias, von dem Kommen des Reiches, und Jesus hat diese Vorstellungen nicht entsprochen, deswegen abgelehnt. Und ich denke, dass viele Spekulationen, wie das Alte Testament erfüllt werden müssten, ist genau das Gleiche. Man geht in das Alte Testament, liest das und sagt, das hat so und so auszusehen. Und guckt im Neuen Testament, das ist noch nicht da. Deswegen muss das nachher kommen. Das ist ein falscher Ansatz. Jesus hat es ganz klar gemacht. Er hat ihnen das Verständnis geöffnet, um zu verstehen, wie er das Alte Testament erfüllt hat. Die Idee, dass Johannes der Täufer Elia war, sagt Jesus, haben sie nicht erkannt. Kein Wunder, ich hätte es auch nicht erkannt, wenn ich nur das Alte Testament gelesen hätte. Paulus sagt, dass in Christus wird das aufgedeckt, was im Alten Testament ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt ein Vorhang da oder eine Hülle auf dem Kopf. Und da erkennt man das nicht. Deswegen, wenn es um dieses Thema geht, wie das Alte Testament erfüllt sein sollte, muss ich den Ansatz haben, ich sehe, was Christus und seine Apostel geoffenbart haben, und dann kann ich das Alte Testament so verstehen, aber nicht umgekehrt. Das ist einfach, was ich meine mit Ansätzen beachten, denn das kann einem viel Ärger ersparen, wenn man sieht, dass hier wir reden aneinander vorbei. Manchmal die Definition von Dingen ist wichtig. Ich rede manchmal mit Charismatikern und sie verstehen Prophezeien als irgendeine Predigt, wie ich predige. Ich sage, nein, das Wort der Weissagung ist von Gott eingegeben. Und so, wir reden einander vorbei, wenn wir von Propheten sprechen und den prophetischen Dienst, weil wir die Definition noch nicht geklärt haben. Das ist, was ich meine, Ansätze beachten, Definition beachten und das klären, bevor man überhaupt in ein Gespräch kommt oder dass man klärt für sich selbst, wie man überhaupt Dinge lehrt. Und eine letzte Sache würde ich empfehlen, für Selbstdisziplin für mich. Wenn ich eine These behaupte, welche Begründung gibt es von der Schrift, überhaupt diese Behauptung anzunehmen? Da habe ich mich manchmal ertappt, dass ich einfach Dinge übernommen habe und bemerkt, dass die Unterstützung da, die Begründung da, nicht annähernd so stark war, wie ich gedacht habe. Das ist eine gute Übung. Und wenn ein anderer von mir etwas verlangt, was ich glauben sollte von dem, was er sagt, dann bitte zeig mir von der Schrift, was die Begründung ist. Manche Begründungen sind sehr oberflächlich. Es gibt im Christus keinen Juden, keinen Griechen, keinen Sklave, keinen Freier, keinen Mann und keine Frau. Deswegen können Frauen genauso machen, was die Männer machen. Dann sage ich, Moment, das übersieht die Tatsache, dass es eine Ordnung gibt in der Gemeinde, dass unter Brüdern ist auch eine Ordnung da. Genauso wie es eine Ordnung ist für Mann und Frau. Diese Schriftstelle begründet nicht den Feminismus, sondern wir müssen genauer die Ordnung und die Anweisungen des Neuen Testaments sehen. Was Paulus da beschreibt, ist den Wert, die geistliche Beziehung zu Gott. Da gibt es keinen Unterschied in der geistlichen Beziehung zu Gott in all diesen Bereichen. Mann und Frau haben die gleiche Beziehung, sind gleichermaßen gerettet, genau wie ein Sklave oder ein Freier oder ein Sküte oder ein Grieche. All diese Dinge spielen keine Rolle bei der Errettung. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Ordnung der Gemeinde überwerfen. Das wäre eine zu oberflächliche Begründung. Nur ein paar Gedanken, um den Weg Gottes in Wahrheit zu begreifen und weiterzugeben. Ach, dann kommt das Nächste, das hat's in sich. Und dich um niemand kümmerst und du siehst nicht auf die Person der Menschen. Da weiß ich, welche Versuchung da ist. Da kommt ein einflussreicher Bruder und du weißt, was seine Gedanken, seine Meinung und Thesen sind, und du hast konträre Thesen, was du aus der Schrift begründen kannst, Da werde ich da nichts erwähnen. Das lasse ich liegen. Das ist im Grunde Feigheit. Jesus hat einfach ganz offen die Wahrheit gesagt, egal wer da ist. Wir wissen, welche Probleme das verursachen kann. Das ist eine Versuchung. Der große Apostel Petrus ist diesem Problem verfallen in Antiochia. Der hat die Wahrheit des Evangeliums gepredigt für Juden und Nichtjuden und alle in die Gemeinde gebracht, und er aß sogar mit den Nichtjuden, weil im Evangelium ist es dann kein Unterschied. Dann kamen Männer von Jakobus aus Jerusalem, die sehr viel Wert auf das Gesetz gelegt haben. Die waren hauptsächlich Juden da in Jerusalem. Und Paulus hat gesagt, du kannst ruhig in deinem privaten Leben die jüdischen Sitten praktizieren, das ist kein Problem. Aber es gab Missverständnisse da. Und da kamen diese Männer und Petrus sagt, wenn die herausfinden, dass ich mit den Nichtjuden esse, dann habe ich ein Problem mit denen da unten. Und so hat er sich zurückgezogen und nicht mit den Heiden gegessen. Und da hat Paulus ihn zur Rede gestellt. Du bist Heuchler. Und das ist, was wir meinen mit Ansehen der Person. Man verhält sich so, man predigt oder redet so, einmal so, wenn der ja ist, wenn ein anderer da ist, dann woanders oder etwas anderes. Ich meine nicht, dass wir keine Rücksicht nehmen sollten auf Menschen und ihrem Wissensstand. Wir wollen kommunizieren. Ich würde gewisse Themen nicht mit einem reden, der noch nicht bereit ist und kann die Basis des Verständnisses noch nicht hat. Aber was ich hier meine, ist, dass man nicht geradeaus redet, dass man verdeckt seine wahren Überzeugungen, je nachdem, wer da ist. Das ist nicht wahrhaftig, sondern der Herr möchte, dass wir das Wort, die Wahrheit klar herausreden, egal wer da ist. Ich denke, das sind wichtige Elemente der Wahrhaftigkeit, die wir von Unwahrhaftigen lernen. Jetzt wollen wir die Behauptung des Paulus bei der Thessalonicher Gemeinde lesen. Das ist im 1. Thessalonicher 2, 1 bis 6. Das ist das zweite Ereignis. Nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium zu euch zu reden, unter viel Kampf. Da müssen wir vielleicht ein bisschen die Geschichte aus der Apostelgeschichte aufgreifen. In der zweiten Missionsreise sind Paulus, Silas, Timotheus nach Philippi gekommen. Da haben sie Lydia bekehrt und da hat Paulus einen Wahrsagergeist ausgetrieben aus einem Mädchen, und die Basis für den Gewinn der Herren war weg. Und so haben diese Herren des Mädchens sie vor Gericht gezogen, oder eigentlich vor die Obrigkeit gezogen, und ohne Verhandlung wurden Silas und Paulus ausgepeitscht und in das innere Gefängnis gebracht, in Holzblöcken gesetzt. Und wir wissen, was dabei rausgekommen ist: der Erdbeben, die Bekehrung des Kerkermeisters, aber immer noch waren die Striemen da, die der Kerkermeister gewaschen hat zu Hause. Das tat weh. Die wurden misshandelt in Philippi. Und sie gingen weiter, weil Paulus sagte, wir sind römische Bürger, du hast uns ohne unsere Rechte verurteilt. Und die Obrigkeit sagte, geh weg. Und so sind sie weggegangen nach Thessalonich. Und da war es auch nicht einfacher da. Sie haben in der Synagoge gepredigt, einige bekehrt, aber die Juden, die ungläubig waren, haben eine große Verfolgung gegen sie angezettelt. Die haben das Pöbel aus dem Volk geholt, um gegen Paulus zu protestieren. Es wurde so heftig, dass Paulus und Silas fliehen mussten. Das waren die Umstände, die Paulus hier im Sinn hat. Er predigte trotz dieser Verfolgung. Und er sagt weiter, denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Das ist die Behauptung des Paulus über seine Wahrhaftigkeit bei der Evangelisation in Thessaloniki. Gibt es irgendwelche Beweise für diese Wahrhaftigkeit? Paulus nennt sie auch in diesem Zusammenhang. Er predigte trotz des Leidens in Philippi und Thessaloniki. Das zeigt die Beständigkeit. Das war ein Begriff, den wir vorher gelesen haben in Bezug auf Wahrhaftigkeit. Wenn man wahrhaftig überzeugt ist, dann gibt es kein Hindernis mehr für die Predigt. Man predigt immer weiter, trotz des Leidens, trotz der Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns für uns wichtig ist. Manchmal sind wir so entmutigt, weil wir so viele Menschen ansprechen mit dem Evangelium, und das sind immer Ablehnung, immer Ausreden, warum man nicht glaubt, so dass man fast zu dem Schluss kommen könnte, es hat keinen Zweck. Das ist ganz genau, was Satan will. Er möchte so viele Hindernisse in allen möglichen Bereichen aufbringen, dass man sagt, es hat keinen Zweck. Aber das ist nicht wahrhaftig. Das ist nicht eine ehrliche Überzeugung. Und Paulus zeigte seine Wahrhaftigkeit in Bezug auf den Glauben, indem er immer wieder weiter gepredigt hat, trotz aller möglichen Leiden und Verfolgungen. Das ist ein Beweis der Wahrhaftigkeit. Das Bewusstsein, dass Gott ihre Herzen prüft, erwähnt er. Das ist auch, dass er das erwähnt, zeigt, dass er weiß, wie wichtig Wahrhaftigkeit ist, weil da ist einer, der prüft. Ich verfiel dem Irrtum als Kleinkind, dass wenn ich meine Augen schließe, so, dass keiner mich sehen könnte, weil ich keinen sehen konnte. Dann stell dir vor, meine Enkelin hat genau dasselbe gesagt. In Deutschland, das scheint mir international zu sein. Aber ich habe manchmal das Gefühl, selbst bei uns Erwachsenen ist es fast das Gleiche. Solange kein Mensch das sieht, sieht keiner das. Aber Gott sieht es. Und das wusste Paulus. Gott prüft die Herzen. Und die Erkenntnis und die Aussage, dass das der Fall ist, zeigt, dass Paulus die Glaubwürdigkeit, die Wahrhaftigkeit sehr unterstreicht und er weiß, es gibt einen, der diese Wahrhaftigkeit prüft. Gott. Das geistliche Wohlergehen der Geschwister war ihnen eine Herzensangelegenheit. Das merkt man, wie er sagte, wir waren unter euch wie eine stillende Mutter und wie ein Vater, der ermahnt und tröstet. Ich finde das sehr interessant, ausgerechnet in diesem engen Zusammenhang nimmt er Vater und Mutter als Beispiele für sein Verhalten der Gemeinde gegenüber. Die waren ihm wichtig. Es geht nicht darum, ich habe euch getauft, die Rechnung hier und dann kann ich weiter abhauen. Das ist nicht so. Er hat wirklich diese Geschwister geliebt. Und er wollte sie ermahnen, er wollte, dass sie weiterkommen, dass sie ans Ziel kommen. Und so hat er dann mit ihnen sehr viel gearbeitet. Und er hat, als er dann wegfliehen musste, hat Mitarbeiter zurückgeschickt, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Und wir im nächsten Kapitel, im 1. Thessalonicher 3, lesen, ist Erleichterung da. Da kam Timotheus zu ihm nach Korinth und brachte den Bericht, dass es der Gemeinde gut geht. Und das war für Paulus eine Riesenermutigung, denn er hatte sich Sorgen gemacht, ob die Gemeinde in der Verfolgung untergeht. Das zeigt also, dass er wahrhaftig an den Geschwistern interessiert war. Und es heißt auch so, sie ließen die Geschwister an ihrem Leben Anteil haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz anders als die Unidozente, die ich gehabt habe. Die kamen zur vereinbarten Zeit, haben unheimliches Wissen von sich gegeben und sind wieder verschwunden. Ich wusste, kannte sie nur als Menschen, die unheimlich viel Wissen vermitteln konnte. Aber an ihrem Leben hatte ich überhaupt keinen Anteil. Das ist der Unterschied zwischen Jesus Christus und Paulus. Jesus Christus war unter seinen Jüngern. Er ließ sie an seinem Leben Anteil haben, so dass sie die Glaubwürdigkeit erkennen konnten, so sie sehen konnten, er lebt wirklich, wie er predigt. So hat Jesus gelehrt und so hat Paulus gelehrt. Und das denke ich auch wichtig in der Gemeinde, dass wir Beziehungen zueinander pflegen, dass wir untereinander sind, dass wir Anteil haben an dem Leben des anderen, so dass wir selbst ermutigt werden, aber wir wissen auch, wo wir anderen helfen können. Und das ist nicht immer einfach, wenn die Zeit eng ist und man viele Aufgaben hat, aber das war für Paulus sehr wichtig. Er ließ die Geschwister an seinem Leben Anteil haben. Das war ein Teil der Wahrhaftigkeit, der Glaubwürdigkeit. Und er hat keine Habgier, denn sie sorgten für ihren eigenen Lebensunterhalt. Das war für ihn ganz wichtig. Er ist nicht gekommen, um Geld von ihnen zu bekommen oder zu verdienen, denn er hat selbst für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Teilweise durch eigene Arbeit. Wir finden später, dass zu diesem Zeitpunkt, dass die Philippergemeinde zweimal Hilfe an ihn geschickt hat, um ihn zu unterstützen. Und dann später haben die Gemeinden aus Mazedonien Paulus unterstützt, als er in Korinth war, weswegen er dann vollzeitig predigen konnte. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber Paulus wollte vermeiden, den Eindruck vermeiden, ich komme zu euch, um Geld von euch zu bekommen. Das ist tödlich für die Glaubwürdigkeit, für die Wahrhaftigkeit. Und da betont Paulus in all diesen Dingen, das sind die Beweise, die zeigen, dass wir wahrhaftig vorhanden waren, dass wir glaubwürdig, dass wir aus Überzeugung das Evangelium weitergeben. Und nun kommen wir zu dem letzten Ereignis. Und das ist die Kreuzigung Jesu Christi. Und ich wollte die Aussage des römischen Hauptmanns untersuchen. Er war da, der hat also den ganzen Vorgang da miterlebt, einschließlich Aussagen von den Feinden Jesu, auch Aussagen von Jesus selbst und die Zeichen, die da geschehen sind. Wenn wir Matthäus 7:20 und 45 lesen, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es scheint aus dem Matthäus-Evangelium, dass eine Motivation für diese Aussage waren die Ereignisse, die Zeichen, die geschehen sind, Sonnenfinsternis, Erdbeben, dass sie sich gefürchtet haben. Wenn wir dann aus Markus lesen, heißt es, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Der Text Receptus bringt das Geschrei. Es hat damit zu tun, die Art und Weise, wie Jesus gestorben ist, wie was er von sich gegeben hat, wie er geschrien hat, die Aussagen, die er gemacht hat. So, dass man den Eindruck gewinnt, es ist eine Kombination von Zeichen und von dem Verhalten und Aussagen Jesu. Wenn wir aus Markus und Lukas lesen, als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Also ich würde sagen, es ist sicherlich die Zeichen, Erdbeben, Finsternis, aber was nützen diese Zeichen, wenn Jesus sich wie ein gewöhnlicher Krimineller verhalten hat? Wenn er verflucht hat, geschimpft hat, verzweifelt war und keine Hoffnung hatte, wenn er sowas gezeigt hätte, dann was nützen die Zeichen? Eigentlich hätte wahrscheinlich ein römischer Hauptmann gesagt, haha, die Götter bestrafen ihn. Das wäre eher das Urteil. Aber was der Hauptmann beobachtet hat, war das Verhalten Jesu, die Aussagen, die er gemacht hat. Und das in Verbindung mit diesen Zeichen, das hat ihn überzeugt, dass Jesus wirklich ein gerechter Mann war und sogar wirklich der Sohn Gottes. Was war das Verhalten Jesu? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte einen römischen Hauptmann hören, der das von irgendeinem anderen Verbrecher gehört hat, sowas. Das ist ungewöhnlich. Das hört man nicht alle Tage. Und ein römischer Hauptmann in dieser Ecke hat sehr viele Hinrichtungen erlebt. Das ist nicht das erste Mal in dieser Position. Und er weiß, das ist ganz ungewöhnlich. Da wurde Opfer von Spott und Hohn, aber antwortete nicht mit Beleidigungen. Ganz anders als das Verhalten der Diebe, der Verbrecher neben ihm, besonders von dem einen, der schimpfte die ganze Zeit: Hilf uns, wenn du wirklich der Christus bist. Christus hat nicht geantwortet mit Beleidigungen. Dieses Vertrauen auf Gottes Rettung, denn er hat dem Verbrecher, der sich seine Sünde bekannt hat und sagte: Bedenke und denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, da hat Jesus zu ihm gesagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hä? Der römische Hauptmann hört sowas. Er denkt, dass er im Paradies ist. Er lebt, glaubt an ihn ein Leben nach dem Tode hier. Das ist auch ungewöhnlich. Und das Geschrei, das Jesus von sich gegeben hat am Ende. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Das war das laute Geschrei, das wir in Markus lesen. In Textus Receptus heißt es: So hat er geschrien. Und das war der Inhalt dieses Geschreis: Vater, ich begebe mich in deine Hände. Ich würde sagen, wenn ein römischer Hauptmann Hinrichtungen von gewöhnlichen Verbrechern erlebt hatte und dann hört er sowas, und das in Verbindung mit diesen ungewöhnlichen Zeichen, dann kam er zu dieser Schlussfolgerung: Ist wirklich so. Was lernen wir daraus? Unser Verhalten in ganz schwierigen Krisenzeiten zeigt die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens. Das ist ein Punkt, wo wir besonders ein Zeugnis ablegen können für den Herrn. Und so hat Jesus das gemacht und so hat dieser römische Hauptmann diese Schlussfolgerung gezogen. Der ist wirklich ein gerechter Mann, er ist wirklich der Sohn Gottes. Ich habe Geschwister erlebt, die krebskrank waren, besonders eine Schwester, die wir in Kiel hatten, eine lange Geschichte. Aber zum Schluss muss ich sagen, habe ich noch nie eine Schwester gesehen, die in ihrer Krebserkrankung, wo sie, kann man sagen, beim Dahinsiechen, kann man sagen, bei jedem Besuch konnte man sehen, wie der Krebs ihren Leib immer mehr zerfraß. Und sie freute sich auf den Abschied von diesem Leib, also wie sie sagte, von dieser kranken Hülle. Aber sie hat in dieser Zeit Zeugnis vom Glauben abgegeben bei den Krankenschwestern und zuletzt in Hospiz. Kam die Leiterin von der Hospiz, die sollte diese Leute trösten. Wer wurde getröstet? Es war die Leiterin von unserer Evelyn. Und das zeigte mir, welches großes Zeugnis. Manchmal lässt Gott sowas zu. Das war nicht einfach, diese Erkrankung zu verfolgen. Aber das, was es erträglich gemacht hat, war ihr Bekenntnis. Und sie ist nicht das einzige Beispiel. Auch viele andere von anderen habe ich gehört, dass sie genauso wie Jesus in diesem Todesmoment doch ein starkes Zeugnis abgegeben hat. Das zeigt die Beständigkeit, das zeigt die echte Überzeugung. Das ist die Wahrhaftigkeit, die Gott haben möchte. Und so, ich denke und hoffe, dass anhand von diesen drei Ereignissen, dass wir etwas über Wahrhaftigkeit gelernt haben, von den Unwahrhaftigen, über Ehrlichkeit, Vermeiden von Betrug, das Wort Gottes in Wahrheit reden, und zwar ohne Ansehen der Person, die Beziehungen, die Paulus unterhalten hat mit den Gemeinden, den Gliedern in Thessalonich, die bezeugt haben und bewiesen haben, dass er ein echtes Interesse an ihnen hat. Das war Wahrhaftigkeit. Und die Beständigkeit und Überzeugung Jesu Christi in der Verfolgung, im Tode, hat diesen Hauptmann überzeugt. Das sind Elemente der Wahrhaftigkeit. Und ich hoffe, dass wir aus diesen Beispielen auch Dinge für unser Leben lernen, die wir umsetzen können, um das Evangelium wahrhaftig zu vertreten. Amen.